Also erstmal ist es die Fähigkeit unseres Gehirns, formbar zu sein, intentional durch uns, wenn wir das möchten, oder aus Versehen durch andere und durch die ganzen Informationen, die auf uns niederprasseln. Also seien es die Nachrichten, seien es die Familienmitglieder, die uns voll nölen, nörgeln, jammern, oder eben die Nachrichten, TikTok, Instagram, je nachdem, was wir in unser Gehirn lassen und welche Inhalte, die formen unser Gehirn. Und ich möchte ganz kurz nochmal bildlich beschreiben, wie stark Neuroplastizität ist. Wir haben einen Teil in unserem Gehirn, das ist die Amygdala. Das nennt man das Angstzentrum. Man kann auch sagen, die Mandelkerne. Eigentlich sagt man Mandelkerne, obwohl es zwei sind. Es sind zwei.
Aber eben klein.
Genau. Kleine Mandeln, die haben die Form von einer Mandel und die sind das Angstzentrum. Und diese Amygdala können wir selbst schrumpfen.
All of Me ist der Podcast, der dir ermöglicht, dich selbst zu finden. In mir, meinen unterschiedlichen Gästen, ihren Geschichten, Impulsen, Konzepten und Wahrheiten spiegelt sich alles, was auch in dir ist. Neugierig? Wenn du in der Tiefe Lust hast, dir zu begegnen, dem, was du schon von dir weißt und all dem, was du noch nicht von dir weißt, dann bist du hier goldrichtig. Denn All of Me ist All of You. So vieles, was ich erlebt und erfahren habe, teile ich mit meinen Gästen, die ihre Geschichten mitbringen. Lasst uns zusammen in die Magie des Moments eintauchen, wenn Worte sich mit Gefühlen und inneren Bildern verweben und eine tiefe Verbindung entsteht, wenn deine Geschichte zu meiner wird und wir alle eins werden. Ich bin Cisa Trautmann, Schamanin, Tiertelepathin, Podcasterin, Tochter, Ehefrau, Mutter von zwei erwachsenen Söhnen, Schwiegermutter, Tänzerin, Schwester, Cousine, Freundin, Gefährtin, Partnerin, Sportlerin, Köchin, Zuhörerin oder kürzer, All of Me. Von Herzen willkommen in meinem Podcast.
So, voilà, los geht's. Herzlich willkommen zu All of Me. Ich freue mich mega heute. Ich würde mich noch mehr freuen, liebe Diana, wenn wir uns live sehen würden. Aber dank Riverside geht's auch so. Und du lebst in Berlin, ich lebe in Hamburg. Und wir hatten schon mal einen ersten Fast-Start. Da war ich aber in Südafrika und habe das kurzfristig abgesagt, weil da ja manchmal auch der Strom nicht geht oder in dem Fall das WLAN den ganzen Tag nicht und so weiter. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass es heute klappt. So, und wir reden heute also auch über dich. Diane Hielscher ist bei mir und ich habe dein Buch in die Hände bekommen, irgendwann im Herbst, das ist mir wirklich so zugefallen und das heißt Liebe neu denken und ich würde sagen, ich war von Minute 1 total hooked und habe gedacht, sowas Geiles hatte ich wirklich lange nicht in der Hand. Hatte ein bisschen damit zu tun, dass ich 5 Wochen in Südafrika war und davon 3 Wochen auf mein Gepäck und auf meine anderen Bücher auch gewartet habe. Und ich hatte aber dein wundervolles Buch in meinem Handgepäck. Also hatte ich die große Möglichkeit, es vorwärts, rückwärts und bald seitwärts zu lesen. Und jetzt gebe ich mal an dich ab. Du hattest eine ganz, ganz große Motivation, genau dieses Buch zu schreiben. Und es geht jetzt ganz allgemein um Neuroplastizität, was ja so ein Stichwort ist, was wir jetzt in den letzten Monaten bis Jahren alle irgendwo gelesen haben und nicht jeder kann damit was anfangen. Und ich schwamm jetzt heute mit dir da einzusteigen, weil du unendlich viele Tipps hast und inzwischen Erfahrungen, was Neuroplastizität kann und wie wir uns wirklich verändern können, um glücklichere Beziehungen im Grunde aber erstmal mit sich selbst und überhaupt mit dem ganzen Leben zu haben. Also es geht jetzt nicht hauptamtlich um meinen Partner und mich oder meine Partnerin und mich. So, und jetzt reiten wir rein. Das heißt, du warst in einer, sagen wir mal, misslichen Situation und hast dann angefangen.
Womit?
Ja, also ich bin ja Radiomoderatorin eigentlich ursprünglich und seit ich 19 bin quasi. Und dann hatte ich eine schreckliche Trennung und es ging mir richtig, richtig schlecht. Und was macht man, wenn man Journalistin und Moderatorin ist? Man recherchiert. Ich habe also tatsächlich einfach rumgegoogelt so und habe irgendwie einen Artikel gefunden über Selbstliebe und war so, ja, okay, ich habe das Wort gehört, aber ich habe gar keine Ahnung, was ist denn Selbstliebe und vor allem, welche Tätigkeit steckt denn hinter Selbstliebe? Also soll ich jetzt morgens aufstehen und sagen, ich liebe dich, Diane, oder was ist es? Was muss ich tun? Wie kann ich das lernen? Und dann habe ich angefangen zu meditieren zum Beispiel und habe gemerkt, es gibt mir total viel Energie. Also mir ging es wirklich so schlecht, dass ich nicht aufstehen konnte. Also ich weiß jetzt, wie sich eine Depression anfühlt. Die Gravitation ist so schwer plötzlich, wenn die Seele so leidet. Es war wirklich schwer. Ich hatte das Gefühl, gegen die Gravitation physisch anzukämpfen,
ist
weil
ja auch so.
Alles so schwer war. Mhm. Aber so hatte ich mir das, ne? Es ist ja sehr abstrakt, wenn man selber da noch nie war, dann ja, weiß man klar. Ja gar nicht, wie sich das genau anfühlt. Mhm. Und ich war wirklich so, meine beste Freundin hat mich angeschrien, steh jetzt aus dem Bett auf, wir gehen jetzt Kaffee trinken. Und ich war so, ich kann nicht. Ja. Naja, ich bin dann irgendwann aufgestanden und habe eben Schritt für Schritt Sachen gemacht, Sachen gelernt, habe meditiert, habe Selbstliebe ausprobiert, indem ich mir im Spiegel selber gesagt habe, ich liebe dich. Und jeder, der das schon mal ausprobiert hat, weiß, das ist total cringe und ungewohnt und eigenartig und irgendwie falsch. Also man denkt so, das ist irgendwie, man sollte das nicht machen. Das ist irgendwie komisch.
Ich habe es aber trotzdem gemacht. Ja, man denkt, aber das finde ich eben gerade so spannend, wir denken, dass es falsch ist.
Ja.
Also jetzt auch nochmal eine kleine Zwischenfrage. Wie alt warst du, als du das Thema Selbstliebe ja überhaupt erst irgendwo im Außen wahrgenommen hast, ja, weil im besten Fall, also wissen wir ja auch irgendwie als Mütter oder Eltern, versuchen wir das unseren Kindern schon irgendwie auch mitzugeben, aber welches zarte Alter hattest du erreicht, als du das erste Mal dachtest, irgendwas ist hier mit Selbstliebe nicht ganz, oder ich muss da mal hinschauen?
Ja, genau. Es ist ja immer da, das Wort. Und mittlerweile ist es ja so sehr da, dass Leute sich lustig machen und in die psychologisch gibt es diesen schönen Begriff Reaktanz gehen, dass sie nämlich jetzt sagen, ich will mich aber gar nicht selber lieben, weil alle bei Instagram mir sagen, ich soll mich selber lieben. Also so totgeritten haben wir dieses Pferd teilweise schon. Ja. Aber in dem Augenblick, wo es mir so schlecht ging, war ich 37. Ich hatte das Wort natürlich gehört, ne? Und ich habe meinen Kindern natürlich gesagt, du kannst es schaffen und so weiter und was man immer so sagt als Mutter. Aber ich wusste ja gar nicht, was das eigentlich bedeutet. Und wie man das praktiziert. Das fand ich so interessant, dass man das immer alle gehört hat als abstraktes, waberndes Irgendwas. Aber man weiß gar nicht, was man, wenn man das dann praktizieren will, weil ich schreibe schon seit ich 15 bin Tagebuch. Und ich weiß noch, ich habe in mein Tagebuch geschrieben, so, ich bin jetzt Single, ich werde jetzt all die Liebe, die ich ihm gegeben habe, werde ich mir geben, aber ich weiß nicht wie. Und deswegen ist das eben etwas, was man einfach wirklich lernen kann, genauso wie Geige spielen oder Tischtennis spielen oder so.
Genau, wenn man es nur möchte.
Genau, genau.
So, und das sind eben diese Hürden, hast du ja auch schon kurz angesprochen, das ist eben auch nicht so wirklich erlaubt. Also ich finde, dass aus unserer Kultur, also die Amerikaner haben uns das ein bisschen anders vorgemacht, aber ich finde so unsere deutsche Kultur macht wirklich, also mehrere Red Flags, wenn du von dir selber sagst, du, ich fange jetzt mal bei mir an, mich selbst zu lieben, weil das ist eigentlich der einzige Weg, so rum kannst du nur gehen, aber das geht eigentlich nicht.
Und sogar als Frau geht es eigentlich nicht, weil als Frau ist ja das Bild, du musst dich aufopfern für alle anderen. Du musst erst dafür sorgen, dass wirklich alle Betten gemacht sind, dass nirgends mehr Staub liegt. Ich übertreibe das jetzt natürlich.
Immer gut.
Aber wir haben das im System, ne? Dass erst muss es allen anderen gut gehen. Alle müssen gebadet und satt sein und glücklich und ich muss bei jedem Umzug helfen und ich muss jedem ein Ohr leihen und ich muss für jeden da sein. Und wenn dann ganz am Ende noch 5 Minuten für mich bleiben, dann kann ich dankbar sein und die kann ich benutzen. Aber wenn man es andersrum macht, wenn man sagt, ich möchte jetzt mal mich nähren und mich um mich kümmern, dann ist es ja eben gesellschaftlich schon so, ich sag mal in der westlichen Welt eher vielleicht, also ich glaube in den USA und so ist das wiederum auch sehr ähnlich, ne? Weil ja das Patriarchat ist ja auf der Aufopferung von Frauen gebaut. Mhm. Deswegen dann ungemütlich, wenn wir plötzlich anfangen, uns um uns selber zu kümmern. Also es fühlt sich komisch an, es fühlt sich ungewohnt an, es fühlt sich irgendwie fast verboten an.
Genau, und häufig ist eben das fast wirklich, wie soll ich sagen, also, ja, es ist eben nur fast, ja, jetzt habe ich immer, und du bist in das fast reingegangen, so rum, und hast das irgendwie diesen Raum für dich dann größer gemacht. Aus was für einer Familiensituation kommst du? Weil, so wie es jetzt klingt, war es dir mit 37 irgendwie neu. Also wie war es früher in deiner Herkunftsfamilie? Hat irgendjemand was mit Selbstliebe zu tun gehabt? Oder ist das alles für alle ein Fremdwort gewesen? Und dann ging's
ja,
los.
Leider ja. Also ich komme aus einer sehr, ich sag mal, kaputten Familie im Sinne von, dass die einzelnen Teile kaputt waren. Also so, meine Mutter war kaputt und unglücklich, und weil sie kommt aus dem ehemaligen Jugoslawien, aus Kroatien, und sie hat mit 16 geheiratet, um aus ihrem Familienkonstrukt rauszukommen, und wurde in der Hochzeitsnacht vergewaltigt und ist dann lesbisch geworden in Berlin der 80er. Und mein Vater war wesentlich älter. Der war wiederum tatsächlich noch als ganz, ganz junger Mann an der Front kurz und war dann in Frankreich im Lager und im Gefangenenlager. Und also es ist sehr viel Schmerz in meiner Familie von allen Seiten, mit dem ich irgendwie dann aufgewachsen bin. Sehr viel, wie sagt man, sehr viel Mangel, seelischer Mangel, Trauer, Schmerz und so weiter. Deswegen, das war jetzt nicht so ein Thema. Ich wurde total geliebt, ne? Also die haben mich beide abgöttisch geliebt.
Okay.
Und haben mir immer gesagt, du bist super, du bist toll, du bist richtig, wie du bist und so.
Ah.
Aber es war trotzdem kein... also das Selbstliebe-Konzept war trotzdem nichts, was irgendwie so groß da war. Es war auch nicht die Zeit so.
Ja, okay, gut. Okay, du warst dann an dem Punkt, wo du angefangen hast zu googeln und zu recherchieren. Was ist dir begegnet? Oder wo bist du hängen geblieben? Weil du bist natürlich die Recherche-Königin, das ist dein Daily Business. Und da hast du wahrscheinlich auch immer so diese Punkte, dass es so Ping macht bei irgendwas, was du liest. Ja. Und dann, bei was bist du hängen geblieben oder hast gedacht so, wow, okay, hier bin ich richtig?
Genau, also Schritt für Schritt war es zuerst tatsächlich die Meditation, weil es ging mir körperlich eben auch so schlecht. Und dann habe ich 10 Minuten meditiert und danach konnte ich Frühstück machen, Mikado mit meinen Kindern spielen und war wieder so einigermaßen normaler Mensch und dachte, okay, was passiert im Gehirn bei einer 10-minütigen Meditation? Irgendwas Krasses ist da passiert. Und dann habe ich da angefangen zu recherchieren und so bin ich auch zur Neuroplastizität gekommen, weil Meditation ja auch unser Gehirn formt und abändert. Meine vielleicht für jemanden, der noch nicht so genau weiß, was jetzt eigentlich Neuroplastizität ist. Nochmal, also erstmal ist es die Fähigkeit unseres Gehirns, formbar zu sein, intentional durch uns, wenn wir das möchten, oder aus Versehen durch andere und durch die ganzen Informationen, die auf uns niederprasseln. Also seien es die Nachrichten, seien es die Familienmitglieder, die uns voll nölen, nörgeln, jammern, oder eben die Nachrichten, TikTok, Instagram, je nachdem, was wir in unser Gehirn lassen und welche Inhalte, die formen unser Gehirn. Und ich möchte ganz kurz nochmal bildlich beschreiben, wie stark Neuroplastizität ist. Wir haben einen Teil in unserem Gehirn, das ist die Amygdala. Das nennt man das Angstzentrum. Man kann auch sagen, die Mandelkerne. Eigentlich sagt man Mandelkern, obwohl es zwei sind. Es sind zwei.
Aber eben klein.
Genau. Kleine Mandeln, die haben die Form von einer Mandel und die sind das Angstzentrum. Und diese Amygdala können wir selbst schrumpfen. Also es ist so, ist das Angstzentrum groß, haben wir viel Angst. Das heißt, beschäftigen wir uns viel mit Inhalten, die uns Angst machen, wie zum Beispiel den Nachrichten, und nehmen das alles immer ungefiltert auf und lassen uns quasi in den Strudel der Angst reinziehen, ist unsere Amygdala physisch größer als bei jemandem, der nicht so viel Angst hat. Außerdem gibt es wissenschaftliche Ergebnisse, dass Menschen mit einer großen Amygdala, also mit viel Angst, eher extreme Parteien rechts oder links wählen, weil sie sich Schutz und Hoffnung von Populisten und Extremisten oder auch Sektenführern und so weiter erhoffen, weil ihr eigenes Angstzentrum ist so groß. Meditation, Entspannungsübungen, autogenes Training, intentionale Formung des eigenen Gehirns schrumpfen diese Amygdala. Und je kleiner die Amygdala ist, desto kreativer sind wir, desto mehr Visionen haben wir, desto mehr Möglichkeiten haben wir, mit Problemen umzugehen und Lösungen für diese Probleme zu finden. Und das, all diese Studien, mit denen ich dann konfrontiert wurde, die ich gefunden habe, die ich auch in meiner Arbeit dann entdeckt habe, die begeistern und faszinieren mich so enorm, dass wir selber unsere Hardware in unserem Kopf ändern können, finde ich einfach gigantisch.
Das ist wirklich irre. Also, weil die Möglichkeiten dadurch sind ja also unstoppable.
Ja.
Also fiel dir das Meditieren jetzt tatsächlich leicht? Also Frage 1, beziehungsweise hast du begleitet meditiert oder hast du dich wirklich nur hingesetzt und warst in Stille?
Nee, ich habe geführte Meditationen gemacht
geführte, zu verschiedenen
Themen. Und da habe ich dann auch gelernt, dass es eine Dankbarkeitsmeditation gibt, dass es die liebende Güte-Meditation gibt, die sogenannte Metta-Meditation. Es gibt ja zu allen möglichen Themen, es gibt Achtsamkeitsmeditation. Es gibt sogar Meditationen, wo man sich mit dem Tod beschäftigt und sich darauf vorbereitet. Zu sterben, einfach nur im Kopf. Nicht, weil man morgen sterben will, sondern einfach nur, um mit seiner Sterblichkeit umzugehen. Also es gibt zu allen möglichen Themen geführte Meditation. Ich bin dann auch ab und zu mal in so eine Gruppe gegangen. Das habe ich dann nicht so gefühlt. Dann bin ich lieber wieder nach Hause gegangen und habe meine eigenen Meditationen gemacht. Mittlerweile, also das war ja vor 8 Jahren, mittlerweile mache ich auch manchmal einfach nur mit Musik oder in absoluter Stille. Aber das würde ich jemandem, der das noch nie gemacht hat, nicht empfehlen, weil es ist recht anspruchsvoll. Es ist wirklich, als wenn man jemandem eine Geige gibt und sagt, hier, spiel mal im Orchester. Würde ich auch nicht empfehlen.
Genau, also weil das finde ich nämlich auch relevant, weil es immer so heißt, es ist alles so total leicht und meditiere doch mal schnell, dann wird alles irgendwie super besser. Aber es kommen dann eben, wenn du in Stille bist, kommen eben leider die Sachen hoch, mit denen du erstmal gar nicht umgehen kannst. Deswegen finde ich eben auch eine geleitete oder geführte Meditation, kann ich jeden Tag machen, kannst du immer überall, egal wo du sitzt, also außer im Auto, kannst du aber überall eine Meditation machen. Und wo, welche App ist deine dazu?
Nee, ich habe keine App. Ich habe tatsächlich mir das zusammengesucht bei Audible, bei Spotify, bei allen möglichen Streamingdiensten, in Podcasts von anderen Leuten auch. Habe ich mir das alles so unter. Es gab sogar noch CDs vor 8 Jahren. Also ich habe mir tatsächlich eine Meditations-CD im Buchladen gekauft und so und habe mich durchprobiert und manche Stimmen, das wird jedem so gehen, die eine Stimme findet man schrecklich, die andere, da springt man mehr drauf an. Also bei manchen Musiken im Hintergrund, da kräuselt sich mir alles hoch, weil ich das so schlimm finde. Also man muss da einfach, deswegen gebe ich auch nicht so gerne Tipps, weil man muss einfach gucken. Das eine, wo es mir total gut geht, vielleicht findet jemand anders schrecklich, weil der Typ lispelt oder keine Ahnung. Ne? Man muss selber ausprobieren, was man da mag.
Genau, und dich stört das Lispeln und jemand anders hört es gar nicht.
Genau.
Genau, also ich bin großer Freund von Insight Timer nebenbei. Ist auch eine riesige Meditations-App mit wirklich jeder Richtung und jeder Stimme, jedes Thema.
Ach super.
Morgens, mittags, abends, nachts, jedes Thema wird da irgendwie bedient und finde ich auch total toll. So, okay, das heißt, du hast irgendwie den ersten inneren Haken sozusagen gemacht, weil Meditation dir schon mal den Schritt gebracht hat, du kommst aus dem Bett raus und kannst was tun.
Ja.
Okay. Und dann ging es wie weiter?
Und dann ging es weiter mit all diesen Studien und wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Thema Angst oder das, was in Therapien passiert. Zum Beispiel, ich liebe ja Metakognition. Das ist ja die Fähigkeit von uns Menschen, über unsere Gedanken nachzudenken. Weil wir denken ja immer, alles, was wir denken, wäre wahr. Tatsächlich haben wir aber 60.000 Gedanken pro Tag, das ist ganz schön viel. Und das meiste davon ist alt, das sind also Gedanken, die wir bereits gedacht haben. Und das meiste davon ist negativ. Und als ich das gelernt habe, hatte ich wieder so eine riesige Glühbirne über dem Kopf. Weil, wenn man sich selber mal beim Denken zuhört für 1-2 Tage, merkt man, das ist ja alles alt und negativ, was ich denke. Ist ja krass. Aber das muss ja gar nicht so sein. Ich kann das ja ändern, aber eben nur, wenn ich bewusst und achtsam dahin gucke und mir selber einmal zuhöre. Und ich praktiziere all das seit 8 Jahren. Und natürlich denke ich immer noch Sachen, die ich eigentlich gar nicht denken will, weil das automatisch ist, weil unser Gehirn dafür da ist. Dafür wurde es uns ins Gehirn gepflanzt, von wem auch immer.
Ja. Haben wir so was genau? Also uns im Grunde immer nur vor Gefahr zu schützen, oder?
Genau. Und deswegen bewerten wir auch alles. Ne? Früher war es ja, ist diese Beere jetzt giftig oder ist die essbar? Ist dieser Abhang jetzt tödlich gefährlich? Ist es Freund oder Feind? Muss ich kämpfen oder rennen? Aber heutzutage geht es ja immer darum, ich finde ihren Pulli doof oder ich finde seine Schuhe doof oder der nervt mich oder mein Chef nervt mich oder. Das heißt, wir bewerten Sachen, die völlig unwichtig sind und einfach nur schlechte Stimmung hier oben im Oberstübchen machen und ansonsten uns gar nichts bringen. Und damit formen wir dann unser Hirn. Und die nächste Stufe ist ja eben all die Gespräche. Ne? Jetzt, wo ich intentional und achtsam darauf achte, höre ich ja überall in der U-Bahn, auf den Plätzen, im Supermarkt Gespräche von, alles wird schlimmer, es ist schrecklich, wir sind doomed, so geht's nicht weiter, es reicht. Und dabei leben diese Menschen, die das sagen, im absoluten Reichtum, sind gesund, haben einen vollen Kühlschrank, wahrscheinlich 2 Autos und einen Sonnenschirm.
Ja, und die Heizung läuft auf Vollgas und das heiße Wasser kommt automatisch. Also, Tust du dann was in dem Moment? Also stelle ich mir jetzt einfach nur vor, wenn du jetzt wenn du irgendwo stehst oder sitzt und du hörst diese Gespräche, winkst du das so durch oder stellst du dich auch mal dazu und sagst, ich hätte nochmal eine andere Idee?
Nee, ich stelle mich nicht dazu, aber wenn jemand tatsächlich mich selber konfrontiert, dann bin ich da jetzt halt sehr, sehr achtsam und bewusst, weil ich möchte mich nicht von den Annahmen über die Welt von anderen Menschen, möchte ich nicht mein Gehirn formen lassen. Das heißt, wenn jemand ankommt mit alles ist schrecklich, dann sage ich immer, ja oder vielleicht auch nicht. Was ist denn gut? Oder das und das ist ja schon ganz schön. Oder übrigens, ich habe das und das in der Zeitung gelesen, wussten Sie das? Lalalala und dann kommt irgendwas Gutes. Weil es ist so einfach, die Geschichten, die wir uns erzählen, die formen unser Gehirn und die machen so viel mit dem, erstmal mit unserer Körperchemie, das finde ich interessant, weil es nicht nur neuroplastisch ist, sondern es ist auch körperplastisch quasi, weil jedes Nörgeln macht uns ja krank, macht unser Immunsystem schlechter, weil wenn wir denken, es hat alles keinen Sinn, alles ist schlecht und es wird immer schlechter werden, dann schwächen wir damit unser Immunsystem. Das finde ich und total faszinierend. Und wenn wir aber denken, heute möchte ich aber gerne was beitragen, um die Welt ein klitzekleines bisschen besser zu machen, da habe ich schon eine ganz andere Energie. Da passiert etwas mit meiner Körperchemie. Ich möchte mich vielleicht mit anderen Menschen verbinden, so wie du dich mit mir verbunden hast, indem du mir geschrieben hast. Und dann entsteht etwas, ein interessantes Gespräch, und dann ist das Leben schon ganz anders als vorher, wenn ich es nicht gemacht hätte.
Ja, aber ich kann das auch ganz plastisch beschreiben, dass ich natürlich schon mich tagelang freue, weil ich ja weiß, worüber du berichtest. Ich freue mich dann schon darüber, dass wir beide das Gespräch haben, weil ich diesen Raum eben auch sehr liebe, also wo es wirklich gut ist und dass ich das selber auch bestimmen kann. Und dann freue ich mich natürlich noch dreimal mehr, dass ich irgendwie Follower und Zuhörer habe, denen ich das dann auch noch irgendwie rausgeben kann. Insofern bin ich doch heute schon den ganzen Morgen gut gelaunt und freue mich über die Sonne schon mehr. Ich habe einen Post gemacht über die Blaumeisen im Park, weil ich mich so gefreut habe über die und habe irgendwie schamanisches Krafttier Blaumeisen. Das habe ich auch noch rausgeblasen. Weil es geht dann irgendwie gut und es macht dann Spaß. Und um nochmal auf dein Buch zurückzukommen, das ist wirklich, ich finde das auch schon erhellend geradezu. Und nicht nur das, also du hast ja auch, so wie ich das jetzt beurteilen kann, wirklich phänomenal recherchiert. Können wir gleich noch ein bisschen reingehen. Und es ist vor allen Dingen irrsinnig lustig. Und ja, das finde ich wirklich ganz, ganz toll. Ja, oder das hat mich zumindest sehr gepackt, weil es ist ja zum Teil auch so eine Aneinanderreihung von Studien und Wissenschaft und so weiter. Das könnte jetzt auch mal trocken werden. Aber das Gegenteil ist der Fall. Also deswegen finde ich es einfach wahnsinnig schön und wichtig, dein Buch zu spreaden, weil das kann jeder lesen, das kann jeder verstehen, jeder hat dann Spaß und jeder, also und zwar in der Tiefe, und jeder kann diese ganzen Schritte, die du da beschreibst, in sein Leben einbauen. Und jeder kann ja aussuchen, ne, welches ist jetzt genau meins und was ist jetzt nicht so ganz meins. Also du kamst dann zum Recherchieren und wie kamst dann noch zu dem Buch? Weil du schreibst es auch in dem Buch, das hättest du nie in deinem Leben gedacht, dass du auch noch ein Buch schreibst, weil nämlich deine ganzen Nervenautobahnen auch ausgefahren waren in diesem, also in dem Buch schreibe ich bestimmt nie, das kann ich auch nicht und so weiter.
Beziehungsweise ich hatte davon geträumt. Das ist wie so ein kleiner Mädchentraum gewesen. Sowas wie, wenn ich mal groß bin, habe ich eine Villa in Frankreich oder so. Und so dachte ich immer, oh, wäre das cool, wenn ich mal ein Buch schreiben würde. Aber das geht bestimmt nicht, weil das ist super schwer. Alles, was man liest, ist, man darf Verlagen auf keinen Fall was schicken. Man braucht einen Literaturagenten, eine Agentur. Und da ranzukommen, ist quasi unmöglich. Das geht einfach nicht. Das sind alles Sachen, die ich gehört habe. Ich war als Kind künstlerisch immer unterwegs und wollte malen, singen, tanzen, schreiben, Filme drehen, Radio moderieren. Ich habe in meinen Kassettenrekorder rein moderiert als Kind. Ja. Und natürlich sagt dann, du wirst es kennen, jeder wird es kennen, der gerade zuhört, sagt dann die Gesellschaft und die Eltern, die dich lieb haben, sagen, nee, mach das mal bitte alles nicht. Kannst du nicht. Damit kann man kein Geld verdienen, das wird nicht klappen. Die Verlage haben schon Genug Autoren, die brauchen dich nicht, die warten nicht auf dich. Radiosender brauchen dich nicht, die haben schon genug Moderatoren und so weiter. Es gibt von allem genug. Dich braucht eigentlich keiner. Ne, das hat jetzt nie jemand so gemein gesagt, das klingt ein bisschen wie Mobbing, wie ich es gerade erzähle. Aber ich will es mit Absicht nur spitzen, weil wir dann genau diese Autobahn in unserem Gehirn haben, weil wir übernehmen, was die anderen denken und sagen, es geht nicht. Keiner hat auf mich gewartet. Meine Kunst, was auch immer meine Kunst ist, braucht sowieso niemand. Die Welt ist schon voll. Ich werde hier nicht gebraucht. Und das ist so fatal, weil ich habe auch Interviews natürlich mit Künstlern und Künstlerinnen geführt, schon in anderen Kontexten, die immer wieder gesagt haben, sie alle und ich auch und alle Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die auf irgendeine Art und Weise kreativ sind, hatten am Anfang das Gefühl, das, was ich mache, braucht doch sowieso keiner mehr, denn es gibt ja schon alles. Sei es, ich habe mit Rappern gesprochen, mit Musikerinnen, mit Singer-Songwriterinnen, mit Malerinnen. Alle haben gesagt, es gibt genug Bilder, es gibt genug Songs, es gibt genug Raps, Podcasts, Bücher. Es gibt schon alles, ich brauche nicht anfangen. Und wenn man darüber hinweg geht und kommt, und sagt, ja, okay, fuck it, ich mach's einfach, ist doch egal. Mhm. Und wenn man da erstmal drüber hinwegkommt, dann merkt man so, okay, warte mal, ich krieg eben so Feedback wie jetzt von dir, so, dass das doch jemand wollte. Toll, so. Hätte ich mir das ausgeredet weiterhin und nach den Annahmen der anderen Menschen gelebt, hätte es auch nicht gegeben, du hättest nicht, als du auf dein Gepäck gewartet hast, mein Buch gelesen und so weiter. Das wäre doch schade. Und genauso ist es bei euch allen, die ihr gerade zuhört. Ihr habt etwas, was die Welt braucht.
Und es kann nicht speziell genug sein oder es ist sozusagen egal. Also das Wichtige ist, also ich rede ja eher über das Energiefeld, aber ich glaube, dass wir trotzdem darüber das Gleiche reden, weil es ist wurscht, wie man sein Energiefeld kreiert, sage ich jetzt mal. Ob es jetzt aus der Neuroplastizität kommt oder für mich ist es eben viel das schamanische Tun. Aber ich glaube, alle haben das gleiche Ziel, nämlich das Gehirn und das Energiefeld damit so zu beeinflussen und zu verändern, dass also aus meiner Sicht Heilung passiert, aber das finde ich ist aus deiner Sicht, würde ich das sogar auch so ähnlich formulieren, und dass wir in der Lage sind, etwas zu verändern in uns. Wie sind die Wurzeln sozusagen deiner Eltern, die ja auch deine sind, das hast du schon so ein bisschen beschrieben, dass die dich eigentlich eher so ermuntert haben, du kannst alles und so weiter. Und ich empfinde aber uns Deutsche, also mich eingeschlossen, da eben immer sehr rigide und nee, das nicht und nee, lass mal lieber und so, jetzt mal all unsere großen Literaten, Komponisten, also wir haben ja ein riesiges Kulturgut und die werden alle eben, so wie du es jetzt auch beschreibst, against all odds gesagt haben, ich mach's trotzdem. Und es kommt ja auch wahnsinnig viel bei raus, aber also die Frage ist ein bisschen, hast du eine andere Prägung durch deine Eltern grundsätzlich?
Kann sein, ja, also das ist super komplex, die Frage. Also, weil ich bin schon auch sehr deutsch, obwohl ich halb Kroatin bin und so. Mhm. Aber ich bin ja in Deutschland geboren, born and raised, wie man so schön sagt. Und deswegen bin ich sehr deutsch, würde ich sagen. Mhm. Aber gleichzeitig auch eben dieses Künstlerische und ich möchte mich ausdrücken und ich traue mich nicht und wie ist der Weg und so. Und ich weiß ja, dass meine Eltern ja immer nur wollten auch, dass es mir gut geht und so. Und gleichzeitig hatte ich auch einen ganz starken ja, wie sagt man, so ein Kämpferwillen, weil ich wollte nicht so leben wie meine Eltern. Immer nur knapp bei Kasse sein und immer so im Überlebenskampf und so weiter. Und ich habe mir überlegt, okay, wie kann ich auf der einen Seite ja, regelmäßiges Geld auf dem Konto haben, so wie der Deutsche und die Deutsche das halt so haben. Ja. was ja eben in mir auch ist, natürlich, weil ich bin jetzt nicht so, ich male ja auch, ich habe dann nach der Trennung auch, das war auch ein Coping-Mechanismus von mir, meinen Schmerz aufzuarbeiten, ich habe gemalt, ich habe ein paar Vernissagen gegeben, ich habe sogar Bilder verkauft. Das hätte ich auch nie gedacht, dass das möglich ist, dass das Menschen möglich ist. Ich hatte 2, 3 Vernissagen, ich habe, glaube ich, 5, 6 Bilder verkauft und ich dachte, das gibt's doch nicht. 5, 6 Menschen geben mir Geld dafür, das, was ich gemalt habe, das ist für mich verrückt. Das ist außerhalb meiner Vorstellungskraft gewesen, dass das möglich ist. Und deswegen ist es natürlich sehr schwer, da zu sagen, ne, das ist ja so, warum bist du so, wie du bist, so, keine Ahnung letztlich. Aber der ganze Schmerz, den ich hatte, Also mein Vater ist gestorben, als ich 15 war und ich war Papakind und so. Also sehr viel, viel Schmerz und Verlust, was ich schon hatte, hat mich, glaube ich, auch geprägt. Und dass ich immer denke, okay, fuck it, genau, ich mach's einfach so. Was kann schon passieren? Aber eben mein Weg zur Neuroplastizität hat mir dabei geholfen, hat mich dabei unterstützt, weil ich immer denke, okay, wenn ich denke, es ist möglich, dann ist es auch möglich, weil ich bin der einzige Denker in meinem Universum. Und wer sollte mir denn sagen, dass es nicht möglich ist? Aha, das machen wir immer selber in unserem Kopf. Und es gibt wirklich, ich bin ja sehr studiengetrieben, ne? Weil ich bin ja auch bei Deutschlandfunk und da muss man ja Studien haben und da habe ich ja den Podcast Achter. Es gibt unendlich viele Studien, die sagen, dass das wahr ist und dass das nicht nur so dahingesagt ist. Ne? Die haben, wenn man die Hoffnung hat, dass was wird, wird man anfangen. Wenn man die Hoffnung hat, einen Marathon nicht laufen zu können, wird man sich nicht mal anmelden. Deswegen ist das jetzt auch alles gar nicht so erstaunlich, sondern total banal. Bloß wenn man jeden Tag darüber nachdenkt und sein Gehirn dahin formt, dann wird man eben mutiger, weil man denkt, und wenn ich auf die Nase falle und niemand mein Bild kauft, dann habe ich trotzdem Bilder gemalt.
Vielleicht erklärst du noch mal ganz kurz, was eine Coping-Strategie ist.
Ja, wenn es uns schlecht geht, dann machen wir verschiedene Dinge. Und das kann sein, Alkohol trinken, rauchen, viel Sex haben, Zucker essen, Netflix gucken. Das kann aber auch sein, zum Yoga gehen oder ganz viel arbeiten oder. Also wir haben alle eine Strategie oder viele verschiedene, mehrere Strategien, wie wir mit Schmerz umgehen. Es ist, man sagt immer so, es ist sehr männlich als Coping-Strategie nach einer Trennung, es ist sehr männlich, sehr viel zu trinken. Und dann unterdrückt man den Schmerz, dann ist man taub innerlich und dann kann es weitergehen. Dann habe ich einen Kater, aber ich kann am nächsten Tag wieder leben, weil ich musste meine Gefühle nicht fühlen, ne, zum Beispiel.
Genau.
Wir können aber auch da gucken, was ist mein Coping-Mechanismus und wie möchte ich, dass er ist, weil dass wir Schmerz haben. Das wird immer wieder passieren. Wir werden Menschen verlieren, wir sind sterblich. Und alle Menschen, ich finde den Satz immer so krass, alle Menschen, die wir lieben, werden irgendwann sterben. Aua! Aber es ist so. Ja. Das heißt, wir werden Schmerzen haben, wir werden leiden, es wird vielleicht Trennungen geben, wir werden Jobs verlieren, wir werden Geld verlieren, vielleicht wird es irgendwann Krieg geben in dem Land, in dem wir sind. Wir wissen es nicht. Das heißt, es geht nicht darum, Schmerz zu vermeiden, sondern es geht darum zu gucken, und was mache ich dann? Wie kann ich für mich da sein? Wie kann ich mit mir reden in meinem Kopf? Wie kann ich mich in den Arm nehmen und trösten, um mit diesem Schmerz zu arbeiten? Und auch da kann man intentional gucken, was tut mir gut und was möchte ich gerne als Coping-Strategie für mich selber mir bauen, quasi.
Ja, aber du meinst, glaube ich, nicht Coping-Strategie im Sinne von Vermeiden des Schmerzes, sondern, also zumindest so ist es eher...
Umgang, genau. Hm? Den Umgang damit finden.
Genau, einen gesunden Umgang damit zu finden, ja. Weil dieses reine Coping-Tun ist ja auch wahnsinnig anstrengend und kostet total viel Kraft und Zeit und Geld meistens und hilft nur für den Moment. So, aber für mich ist es super relevant, sich eben auch dem Schmerz irgendwie zu stellen. Und darin braucht es für mich eben ganz viel Selbstliebe auch, in dem, wie begleite ich mich selber oder was habe ich für ein Umfeld, wo sind meine Helfer im Außen und im Innen. Und das ist einfach auch viel Arbeit, aber das ist das Einzige, was für mich so zählt, damit ich auch mit meinem Schmerz sein kann und mich da gut begleiten kann. Also würdest du das auch so sehen? Ja, genau. Oder hast du für dich da auch so eine Balance gefunden? Weil das war ja schmerzhaft, so deine Trennung in dem Fall, weil es immer schmerzhaft ist.
Total.
Und wie bist du da mit dir umgegangen? Also wo hast du dir den Raum gegeben, dass es traurig war? Oder wie lange hast du da in dem Raum, warst du da, um dann irgendwann wieder den Punkt zu finden, so, und jetzt gehe ich wieder einen Schritt weiter, weil jetzt habe ich quasi einen Augenblick fertig gelitten und jetzt gehe ich aber wieder zum, was weiß ich, was, Yoga oder gehe arbeiten oder was mir dann Spaß macht.
Ja, das habe ich tatsächlich einfach alles jeden Tag gemacht. Also ich habe jeden Tag, die ganzen Monate nach der Trennung, wo es mir so schlecht ging, habe ich jeden Tag gelitten, natürlich auch. Also so, meine Kinder waren damals noch recht klein, als die dann im Bett waren, habe ich dann gelitten vor mich hin. Und das habe ich aber gemacht, indem ich Tagebuch geschrieben habe. Ich habe manchmal 2-3 Stunden Tagebuch geschrieben. Geschrieben. Es gibt ja diese Morgenseiten, einfach dieses dass man einfach alles, was im Kopf ist, aufschreibt. Das habe ich zum Beispiel gemacht. Dann habe ich angefangen zu experimentieren mit einem Dankbarkeitstagebuch. Wofür bin ich dankbar? Um mein Gehirn auf Dankbarkeit zu formen. Auch das verändert die Körperchemie und das wiederum hilft einem körperlich weiter, dass es einem besser geht. Ich bin ganz viel zum Sport gegangen und habe zum Beispiel in der Zeit habe ich Fitnessboxen gemacht. Mhm. Und das war so anstrengend wie noch nie etwas, was ich körperlich vorher gemacht habe. Mir ist wirklich der Schweiß, die Schienbeine runtergelaufen, so anstrengend war das. Und ich habe danach gezittert am ganzen Körper, weil ich mich so verausgabt habe. Und das war etwas Neues, das war etwas Aufregendes. Mein Körper fand es toll, gerade in dieser Zeit des Schmerzes, gegen einen Sandsack zu hauen oder Boxhandschuhe anzuziehen. Das hat mir ganz viel Selbstbewusstsein und Vertrauen in mich selber gegeben. Oder ich habe mit Handeltraining im Fitnessstudio, weil mir das Selbstvertrauen gegeben hat in mich selbst, in meine Kraft, auch physisch. Und dann am nächsten Tag, weiß ich nicht, habe ich vielleicht bis 2 Uhr morgens geweint. Und dann am nächsten Tag war ich beim Yoga. Und dann am nächsten Tag bin ich feiern gegangen, auch mit meinen Freundinnen. Und wir haben uns auch ordentlich die Kante gegeben. Also es ist alles gleichzeitig gewesen. Es gibt bei mir keinen Punkt, das war die Zeit, wo ich nur meditiert habe und dann habe ich das gemacht oder das, sondern ich habe wirklich in diesen Monaten, und deswegen will ich auch diesen Schmerz und diese Zeit, dieses quasi dieses super intensive Jahr gar nicht missen, weil es sind total verrückte Sachen passiert, weil ich bin auf der einen Seite spirituell irgendwie geworden, ja, mir Zeit zu nehmen, um zu meditieren, um mich mit all diesen Themen zu beschäftigen. Und wie gesagt, auf der anderen Seite war ich feiern, hatte einen One-Night-Stand und habe irgendwie andere verrückte Sachen gemacht. Und alles war gleichzeitig da in dieser Zeit. Und ich fand das alles, das war so das Leben einfach. Ich dachte so, okay, das ist das Leben. Mal heul ich, mal boxe ich, mal tanze ich. Mhm. So ist
das. Aber es ist wahrscheinlich bestes Beispiel eben für diese Neuroplastizität, dass ja wir alles in uns haben auch und dass das Hirn auch mit allem irgendwie bespielt werden muss geradezu und das dann alles so auszuprobieren hat ja auch was sehr, sehr Spielerisches.
Total, genauso hat sich's auch angefühlt. Ich hatte wirklich in dieser Zeit auf einmal so eine Offenheit wieder, weil vorher, ne, ich Mutter von 2 Kindern in einer festen Beziehung, man hat sich so und so zu verhalten. Ich habe mich selber mit den Glaubenssätzen da rein gedacht, dass ich mich jetzt so und so zu verhalten habe und nie wieder irgendwas anderes machen kann. Und nach der Trennung war das geresettet. Ich war wieder so, ist doch egal, ich kann doch auch feiern gehen. Die Kinder sind beim Papa, denen geht's gut, ich kann doch bis 5 Uhr morgens tanzen gehen. Warum denn nicht? Und vorher hatte ich auf einmal dieses, ich bin jetzt Mutter, ich darf jetzt nicht mehr so feiern gehen, das macht man jetzt nicht mehr. Und das war aber alles nur in meinem Kopf, weil es ist natürlich totaler Quatsch. Und eben deswegen, genau wie du sagst, ist diese spielerische, diese Abenteuerlust auch. Also seitdem habe ich für mich auch immer, wenn ich Tagebuch schreibe und Dankbarkeitstagebuch schreibe, dann schreibe ich da rein, ich bin dankbar für die Abenteuer und Wunder. Und wenn ich mein Gehirn auf Abenteuer und Wunder prime, also da gucke, wo sind die Abenteuer und die Wunder, dann finde ich sie auch. Und deswegen ist mein Leben seitdem die ganze Zeit voller Abenteuer und Wunder.
Okay, was war denn das erste Abenteuer, so rückwirkend aus dieser neuen Erkenntnis oder diesem neuen Lebensgefühl, so huch, das kann es doch nicht gewesen sein, ich will jetzt irgendwie dahin oder
Tatsächlich jeder Tag. Es war wirklich jeder Tag. In diesem Schmerz war jeder Tag, also zum Beispiel in eine Meditationsgruppe gehen und mit fremden Menschen zu meditieren, hatte ich vorher noch nie gemacht. War irgendwie krass. Wie gesagt, zum Boxen gehen, war irgendwie krass. Also alles möglich. Ich bin alleine surfen gefahren. Ich habe auf einmal angefangen zu surfen. Ich meine, ich mache das jetzt nicht mehr, aber das war in der Zeit etwas sehr Intensives mit den Wellen. Und wenn du eine Welle hast, so schnell darüber zu rasen und aufzustehen und runter zu fallen vom Brett, das war etwas sehr Brutales, was ein wahnsinniges Abenteuer war zum Beispiel auch. Also ich habe alles ausprobiert, worauf ich Bock hatte, wo ich mir vorher gesagt habe, das macht man nicht, dafür bin ich zu alt, bla 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 bla. Und okay, man muss auch dazu sagen, wenn man 2 kleine Kinder hat, kann man nicht einfach surfen gehen, weil sonst ertrinken die in der Zeit.
Ja, so.
Ne? Ich habe all diese Sachen gemacht, weil wir getrennt waren und die Kinder dann in der Zeit bei Papa waren und ich eben auch ein bisschen wieder die Hände frei hatte, um mal ein Surfbrett zu halten oder Boxhandschuhe.
Sehr cool. Also ich habe es auch schon mal in irgendeiner Podcast-Folge gesagt, irgendwo gelesen, ich finde es auch bestimmt nochmal wieder, dass man zum Messer werfen gehen kann. Und nochmal so zum Thema Resonanz. Wahrscheinlich hätte ich ganz oft das auch gelesen, aber hätte es noch nicht gelesen und da habe ich gedacht, wie geil ist das? Ich muss, glaube ich, total dringend zum Messerwerfen gehen. Aber ich glaube auch gerne so, also ich war auch mal beim Krav Maga. Das zieht mich schon und ich liebe auch Boxen. Also das ist sowas ganz Ursprüngliches, was in mir dann eben in so Wellen immer irgendwie geweckt wird. Und das hat natürlich irgendwas aus diesem weiblichen Ohnmacht und was weiß ich, was da eben alles an festen Regeln so in meinem Gehirn ist. Und ich kann da auch nur jeden beglückwünschen, der sich irgendwas anderes traut. Und das ist ja wurscht. Das kann ja auch sein, ich möchte jetzt irgendwie einen Kurs im Sticken machen. Ja. Das ist auch total schön. Also, was hast du denn als nächstes noch auf der Liste?
So, meinst du an Abenteuern und Wundern oder an To-Dos? Oder an
ja, oder hast du irgendwas gerade, was oben liegt, bevor wir dann nochmal in dein Live-X-Lab kommen?
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, weil das ist ja tatsächlich mein ganz großes Ding und mein Baby und mein das, was mir gerade so viel Energie gibt und so viel Sinn, wie ich wirklich noch nie in meinem Leben hatte, weil ich habe mich dann damit beschäftigt und dachte, okay, pass auf. Also mir hat es total gut geholfen, nachdem ich Liebeskummer hatte. Dann habe ich noch ein Buch geschrieben, Sei glücklich, älter wirst du sowieso. Da geht es ums Alter, wie wir auf das Alter gucken und wie wichtig das ist, wie wir altern, wie wir eben darüber denken. Und irgendwann gucke ich dann auch um mich und sehe, was halt die Welt gerade so macht, ne? Von Trump bis Iran bis AfD und so weiter. Und sehe so, okay, alles, was wir Menschen tun, hat seinen Ursprung in unseren Gefühlen. Alle unsere Gefühle haben ihren Ursprung in unseren Gedanken. Und alle unsere Gedanken haben ihren Ursprung in den Geschichten, die wir uns erzählen. Wir Menschen haben uns schon immer am Feuer getroffen und haben uns gegenseitig Geschichten erzählt. Mhm. Wenn wir uns Geschichten erzählen von Angst und Verfall und Abstieg und alles wird schlechter, dann formen wir unsere Gehirne, wie gesagt, damit und dementsprechend sieht die Welt gerade aus. Die ist das Ergebnis von den Geschichten, die wir uns erzählen, von den Nachrichten, die wir konsumieren und von den Annahmen, die wir über die Welt haben. Ich kann das nicht machen, niemand will das, alle Menschen sind schlecht, alle sind böse, alles geht abwärts, man muss immer kämpfen für sein Geld und alle wollen einem was wegnehmen. Das sind alles Geschichten. Ich bin getrennt von der Umwelt. Deswegen ist das Wort Umweltschutz total absurd, weil wir sind nicht getrennt von der Umwelt, wir sind die Umwelt. Oder ich stand heute Morgen im Stau, ist ein absolut falscher Satz. Du standest nicht im Stau, du bist der Stau. Also und deswegen als Mensch, der eben Geschichten erzählt, als Moderatorin und Autorin und Podcasterin, habe ich eben meinen Traum erfüllt, meinen nächsten Traum. Also ich habe auch einen und habe eine Streaming-Plattform gegründet, damit wir alle unseren Geist und unser Gehirn nähren können mit Geschichten, die uns Mut geben, Kraft geben, Inspiration geben, die uns auf neue Ideen bringen. Weil ich dachte, hey, guck mal, wir gucken jeden Abend Nachrichten und gehen dann depressiv ins Bett, weil wir denken, oh Gott, ich kann nichts machen, ich bin nicht selbstwirksam. Und ich möchte Geschichten von Selbstwirksamkeit erzählen auf livexlab.de. Und live steht fürs Leben, X fürs Experimentieren und Exchange, sich austauschen. Und Lab ist eben ein Laboratorium. Wir wissen auch noch nicht, wie es geht. Wir haben auch nicht die Antworten. Aber wir haben ganz viele verschiedene Menschen, die tolle Ideen haben auf der Seite. Wir haben ganz viele Interviews zum Thema, wie wollen wir arbeiten? Wie wollen wir unser Leben gestalten? Wie können wir unser Gehirn schützen, damit wir nicht dement werden zum Beispiel? Oder wie können wir unseren Fokus wiederbekommen? Oder. Also das sind ganz viele Themen, wo es eben genau darum geht, dass wir unser Gehirn formen können, wenn wir zum Beispiel auch Streaming-Plattformen besuchen, wie livexlab.de, dann formen wir unser Gehirn ja auch. Das ist ja auch eine Quelle für Input. Und ich wollte das unbedingt machen und habe mich auch ganz lange nicht getraut, weil eine Streaming-Plattform zu machen, braucht man ja Milliarden von Euro und hunderttausende Mitarbeiter. Und deswegen dachte ich, habe ich beides nicht? Wie soll das gehen? Und dann habe ich einfach angefangen und habe dann einen Webentwickler gefragt, könntest du mir sowas bauen? Und er hat gesagt, oh, ich hätte total Bock, sowas mal zu bauen. Okay. Und hat mir dann Freundschaftspreis gemacht. Dann habe ich eine andere Bekannte gefragt, hey, du hast doch so einen Kurs, hättest du Lust, den bei mir zu veröffentlichen? Oh ja, kein Problem, hätte ich. Und Schritt für Schritt für Schritt haben wir jetzt tatsächlich so eine Streaming-Plattform gebaut und ich kann es immer selber noch nicht fassen, dass es sie tatsächlich gibt, also mit Interviews und Kursen und Dokus und oh mein Gott, das ist einfach mein Ding gerade. Und wir haben jetzt auch das erste Retreat geplant für Juni am See in Brandenburg, wo wir Neuroplastizität machen, also wo wir Übungen machen, Visualisierungen, wo wir im See baden, in die Sauna gehen, Yoga machen und auch einen Song schreiben zusammen. Ich habe nämlich eine Freundin, die ist Singer-Songwriterin, und wir werden, also das Thema ist What's Your Dream? Weil wenn du deinen Traum hast und den auch wirklich verfolgst, dann wird es dir besser gehen, als wenn du das nicht machst. Das ist die Idee dahinter. Und wir wollen von Freitag bis Sonntag daran arbeiten, dass wir unser Gehirn so formen, dass wir wirklich unseren Traum leben. Und wir werden darüber auch einen Song schreiben mit einer professionellen Singer-Songwriterin und eben auch Neuroplastizitäts-Workshops das ganze Wochenende über machen. Ich freue mich schon so.
Mega schön. Ich habe jetzt noch eine Frage, weil deine Kinder werden ja mit Sicherheit deine große Veränderung auch mitbekommen, miterlebt haben. Was sagen die denn? Oder ist das für die normal?
Weil ja, das ist für die normal, weil ich glaube, während der Trennung waren die noch ganz klein und noch gar nicht so bewusst irgendwie in der Welt. Und deswegen kennen die mich nur so. Also ich mache auch immer so Dankbarkeitsübungen am Abendbrotstisch. Was war das Schönste heute am Tage? Wofür bist du heute dankbar? Und so weiter. Das heißt, die kennen das schon und die machen immer Witze. Und der Große wird jetzt 16 und wenn der manchmal Freunde und Freundinnen da hat und ich bin immer so, ja, aber wusstest du das? Bla, 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 bla. Und dann guckt er die an und sagt, das macht die immer, das macht die immer.
Das ist wirklich interessant, oder? Meine nächste Frage gewesen, wie viel Pubertät ist in den Kindern? Weil dann wird es ja auch ganz, ganz schwierig. Also dann ist man ja einfach grottenpeinlich. Aber das haben die haben sozusagen deine ganzen Wellen da auch mitgemacht und werden davon natürlich auch maximal profitieren.
Total, wir haben auch, also wir sind da sehr spielerisch und humorvoll mit, ne? Also weil die wissen ja immer, was ich so sage über Neuroplastizität und so. Und wir haben einen Running Gag zum Beispiel mit dem Kleinen. Es ist so, wenn ich mich über irgendwas aufrege, dann, genauso wie du gesagt hast, fühle ich meine Gefühle. Und mein Kleiner will mich dann immer trösten und sagt, ach Mama, ist doch nicht so schlimm, lalala. Und ich habe immer zu ihm gesagt, warte mal. Lass mich mal kurz meine Gefühle fühlen. Ist gleich wieder vorbei. Sie fliegen gleich vorbei. Aber ich muss kurz jetzt mal mich aufregen über was auch immer hier gerade passiert. Ich bin kurz wütend. Ich weiß, es vergeht, wie die Wolken am Himmel beim Meditieren und so weiter. Aber ich muss kurz meine Gefühle fühlen. Und genau das sagt mein 12-Jähriger jetzt auch immer. Lass mich, Mama, ich muss meine Gefühle fühlen.
Mega. Aber damit müsstest du ja im Grunde schon in die Kindergärten, in die Grundschulen und so weiter gehen. Aber da hast du jetzt noch keinen. Kein Ziel.
Na, ich arbeite mit Leuten zusammen. Ich habe zum Beispiel ein tolles Interview mit Tina Schütze-Fulton. Die hat nämlich genau das gegründet. Metazeit heißt es. Und sie geht deutschlandweit an Schulen, um mit den Pädagogen und Pädagoginnen zu arbeiten. Weil wenn die PädagogInnen keinen Bock haben auf Achtsamkeit und all diese Themen, dann werden die das auch nicht ihren Schülern weiterreichen. Und sie macht mit Metazeit genau das. Sie geht an Schulen und dass die kurze Interventionen machen. Atemübungen, Entspannungsübungen. Und das Feedback ist Wahnsinn. Also wie gesagt, ich habe sie im Interview und sie erzählt davon, wie die Pädagogen und Pädagoginnen darüber berichten. Die Kinder sind offener, sie sind entspannter, sie sind ruhiger, sie sind konzentrierter, mit ganz kurzen Interventionen im Laufe des Tages. Morgens, mittags, nachmittags. Was brauchst du gerade? Brauchst du gerade Bewegung, Sport und ein bisschen Energie? Oder brauchst du eine Atemübung? Brauchst du eine Traumreise? Und da immer wieder auf die Bedürfnisse der Kinder zu gucken und zu gucken, wollen wir jetzt rennen und schreien? Wollen wir stampfen oder wollen wir kurz eine Traumreise machen? Und das zum Beispiel mit tollen Leuten, die ich eben über meine Arbeit auch kennenlerne, kooperiere ich da gerne und deswegen habe ich sie interviewt und so weiter und sie ist auf der Seite, falls jemand auch Bock hat, da mitzumachen. Ne? Man kann da eine Ausbildung machen und mitmachen und so. Also es gibt all diese Informationen bei uns auf der Plattform tatsächlich für alle Leute, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Die werden, glaube ich, sehr, sehr fündig werden zu allen möglichen Spielarten der Neuroplastizität und der positiven Psychologie und Achtsamkeit.
Wundervoll. Und finden die das jetzt genau auf diesem LifeXLab oder auch in deinem Podcast? Das habe ich jetzt nicht ganz mehr auf dem Schirm, weil du machst auch Podcast, du machst ja auch Radio, du machst ja sehr viel. Also wo ist sozusagen alles gebündelt?
Alles gebündelt ist auf LifeXLab.de. Genau, deswegen habe ich weil ich habe immer davon geträumt, so eine Homebase zu haben, wo man alles findet. Also zum Beispiel, ich habe ein Buch geschrieben, habe ich ja gesagt, sei glücklich, älter wirst du sowieso. Und ich habe dazu einen Podcast, achtsam altern auf LifeXLab. Also alle meine Arbeit, meine Recherchen, die Dinge, mit denen ich mich beschäftige, die sind alle immer gebündelt auf LifeXLab. Da sind zum Beispiel auch Visualisierungen, um sein Gehirn zu trainieren, um sein Gehirn zu formen. Dass man 5 Minuten, 8 Minuten eine kurze Visualisierung macht, vielleicht vor vor der Arbeit oder mal nachmittags anstatt einen Kaffee, einfach mal kurz in sich geht mit Musik, die habe ich auch gesprochen. Also da gibt es verschiedene Themen, zum Beispiel ergebnisorientiert oder prozessorientiert, je nachdem, wo man gerade steckt in seinem Projekt, kann man zum Beispiel das Ergebnis visualisieren und damit seine Körperchemie und sein Gehirn ändern oder ja, alle möglichen Methoden, um das dann tatsächlich auch zu implementieren.
Ja, also kann ich nur bestätigen, ich nenne das irgendwie schamanische Arbeit, weil ich auch nur visualisiere für meinen Klienten, also weil ich jetzt in dem Fall mit seinem Energiefeld dann auch arbeite, aber ich visualisiere nur so, was sich für den verändert in seinem Energiefeld und passiert dann auch so. So, also nicht, weil ich zaubern kann und ich kann nicht übers Wasser gehen und gar nichts, aber nee, um Gottes Willen, aber ich finde es einfach total toll, wie du alles beschreibst. Und du bist ja ein sehr bodenständiger Typ, so empfinde ich das zumindest. Und es ist eben kein Hokuspokus oder irgendwie was Abgedrehtes oder was man auch nicht versteht oder so, sondern das kommt in deinem Buch auch so schön raus und dann wird es auch auf deiner Plattform natürlich genauso rauskommen. Es ist für jeden und du kannst jetzt anfangen. No, du brauchst auch nicht sagen, nee, das geht jetzt erst, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, noch 200 Euro gespart habe oder wenn ich dann meine Mutter zu Ende gepflegt habe oder sonst was zu Ende gemacht habe. Du kannst jetzt anfangen.
Ja.
Mit was auch immer. Und alles, was du tust, wird einen Effekt haben. Also vor allen Dingen einen positiven. Ja. So. Ja. Und damit sind ja die Möglichkeiten überhaupt nicht zu stoppen. Und das finde ich
auch so viel Spaß.
Ja, es macht super viel Spaß und wir kommen raus aus diesem Frust und aus dieser Ohnmacht von dem, was im Außen passiert, weil wir eben Selbstermächtigung, hast du schon gesagt, in unsere Selbstermächtigung kommen und das möglichst auch nicht alleine, sondern wir beide zusammen, du auf deinem, auf deiner Plattform, ich über meinen Podcast und wo auch immer, also alles irgendwie fürs wirkliche Leben.
Ja, und das ist wirklich, ich also wenn ich quasi ein letztes Wort noch habe, ist es wirklich das, also nicht nur das Sinnvollste, sondern also es ist das Sinnvollste, was ich je in meinem Leben gemacht habe, diese Plattform aufzubauen und so weiter und gleichzeitig auch das Spaßigste. Ich sag immer, ich bin so Arbeitshedonist. Ich habe gar keinen Bock, irgendwas zu machen, was mir keinen Spaß macht. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Möchte ich nicht. Und das macht mir so viel Spaß, über all diese Themen zu reden, Bücher zu schreiben, Podcasts zu machen, Interviews zu führen, zu produzieren, in Content zu produzieren zu dem Thema, damit noch mehr Leute das alles erfahren. Und ich denke so, okay, was Schöneres kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und wenn ihr euch da draußen auch traut, das zu machen, dann werdet ihr wirklich anders leben. Und ich weiß, es sind nicht alle so hedonistisch und spaßgetrieben wie ich. Ich weiß. Ist auch okay. Ja, aber werdet dann, so wie ihr euch fühlen wollt, könnt ihr euch fühlen.
So. Genau da lassen wir es jetzt stehen. Beziehungsweise das wird sich ja weiter bewegen, weil das ist ja dieser wundervolle Stein, den man ins Wasser wirft. Der kann jetzt irgendwie seine Kreise ziehen. Ha. Wundervoll. Ich danke dir sehr. Liebe Diane, das war jetzt ein Träumchen mit dir und Tom Feinsten, da gehen wir ran.
Wie schön.
Sehr gut.
Alles Danke Liebe. Für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Gut. Tschüss du.
Das war All of Me von heute. Danke, dass du dabei bist. Ich hoffe, wir konnten dich inspirieren und du hast etwas für dich rausgenommen, was dein All of Me reicher und vollständiger macht. Lass uns in Kontakt bleiben. Schreib mir gerne auf Insta, Facebook oder LinkedIn, um von heute an und in Zukunft ein wundervolles All of Us zu leben. Und ganz zum Schluss, lass mir gerne auf den entsprechenden Kanälen Likes da, dann wächst All of Me und kommt zur vollen Blüte. Das wünsche ich mir.